Die Dichterin Maya Angelou hat einmal gesagt, ich habe einen Sohn großgezogen und ich habe gelernt, dass Liebe stärker ist als jede Angst. Das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg für die heutige Folge, die auch die Feministinnen ziehen Söhne Großfolge heißen könnte, zusammen mit Susi von Verbittert Talentlos. Viel Spaß beim Hören! Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler. Vor einiger Zeit war schon Susi vom Podcast Verbittert Talentlos zu Gast und wir haben über Männer gesprochen. Schnell war klar, dass wir eigentlich auch über Söhne sprechen müssen. Drum, willkommen zurück, Susi. Hi.
Hallo, meine Liebe. Schön, dass ich nochmal hier sein darf.
Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass es sehr mühsam ist, Männer auf die richtige Seite zu holen, auf die Seite von Frieden und Glück und Emotionen und blühenden Wiesen und Landschaften. Deshalb ist unsere Hoffnung, dass vielleicht die nachkommenden Generationen anders sein können. Wir haben beide Söhne. And the struggle is real. Oder wie siehst du es?
Ja, also mein Sohn ist 6, wurde jetzt eingeschult vor kurzer Zeit. Vielleicht sollten wir mal so anfangen. Wie ist denn eigentlich so der Status quo gerade bei euch? Also es gibt ja viele Mütter, die sagen, also mein Sohn, der ist einfach, der ist so ein richtiger Junge, so ein richtiger Junge. Na, der tobt rum, die Knie sind immer aufgeschürft und der will nur bauen und Lego und der zieht nur dunkle Laune. So eine gibt's ja. Also sowohl als feministische Mütter, die auch sagen, oh Mann, ey, ich probiere alles, aber mein Sohn ist halt so ein richtiger Junge. Bei mir ist es so, dass mein Sohn, ich beschreibe es erstmal über den Phänotyp, seine Haare wachsen lassen möchte. Er liebt bunt, er liebt Einhörner, er liebt Glitzy, er liebt Puppenküche, er liebt auch Bagger, Lego, Sand, Modder und Klettern. Aber er liebt eben auch Dinge, die sozusagen traditionell weiblich konnotiert sind. Er zieht nur Leggings an. Also keine Jogginghosen, keine Jeans, keine Korthosen, kein gar nichts. Und er ist extrem friedlich. Ganz, also da kommen wir schon in die Deutung rein. Viele sagen sensibel, zart, sanft. Wir sind bei den weiblichen Adjektiven, merken wir schon. Und wir haben auch schon das Wort gehört, nicht durchsetzungsstark und so weiter. So, da kommen wir schon in die leichte Problematik. Also ich habe jetzt so einen ganz lieben, süßen, sanften, feministischen Sohn, wo ich einerseits denke, oh mein Gott, mein Konzept geht auf, und auf der anderen Seite auch immer gar nicht so genau weiß, ist das jetzt Zufall? Ist mein Einfluss dann auch wirklich so groß? Und man ist ja nicht davor gefeit, wie sich das auch weiterentwickelt. Wie ist das so bei euch?
Also mein Sohn ist 4, geht in den Kindergarten, hat eine größere Schwester. Das heißt, am Anfang gab es bei uns im Haushalt eigentlich nur Puppen, Barbies und all solche Sachen. Und er hat aber von allen Dingen sich sofort die Bälle und die Autos gegriffen. In dem Fall das Barbie-Wohnmobil, um drauf zu sitzen, und den Barbie-Beach-Buggy, um damit Brumm-Brumm zu machen. Da hatte ich wirklich nichts damit zu tun. Und er liebt es auch, wenn die pink sind. Das ist ihm ziemlich wurscht. Er hat inzwischen eine sehr große Autosammlung. Was ich nicht so gern sehe und nicht so schön finde, ist, dass er auch sehr gerne kämpfen spielt. Und ich, der muss dann leider aushalten, dass ich immer sage, was soll denn das bringen, wenn wir jetzt kämpfen? Da tut sich nur einer weh. Und wenn du schießt, was ist dann? Dann fällt einer um. Das ist ja grauenhaft. Wir könnten doch auch zusammen eine Raumstation bauen. Statt dass die Ninjas zusammen kämpfen, können die doch auch ein Lager bauen, wo sie wohnen können. Also ich versuche, die Energie und die Fantasie, die er hat, aber dann immer in sowas Konstruktives zu lenken. Was Farben angeht, sind wir da eigentlich total offen. Also er trägt gerne blau und Hosen und kurze Hosen. Eine Zeit lang hat er nur Strumpfhosen und Leggings getragen. Die fand er einfach gemütlicher. Eine Zeit lang wollte er auch gar nichts tragen. Das war ein bisschen schwieriger. Nackt im Kindergarten. Schwierig.
Schön.
Aber er trägt auch mit, also absoluter Liebe trägt er die puscheligen, flauschigen Kopf, wie heißen die denn? Wieso fällt mir das?
Ohrenwärmer oder was meinst
Ohrenwärmer, genau, so Ohrenschützer,
du? Ja.
Ohrenwärmer, rosa, puschelig und in der Mitte oben ist ein glitzerndes Einhorn. Das ist
Ja.
von seiner Schwester und das findet er wunderschön. Und er liebt auch, dass die Haare ein bisschen länger wachsen. Ich muss nur vorne immer ein bisschen schneiden, damit er wieder rausgucken kann, aber hinten bitte nicht so viel weg. Und das versuchen wir jetzt einfach ein bisschen flexibel. Jetzt hat er so einen kleinen Fukuhila gerade. Es sieht ziemlich trendy aus. Very Berlin.
Ja, kommt wieder. Ich habe es
Ja.
jetzt schon öfter gesehen wieder. Genau, und bei
Aber
uns
er ist
ist
schon
es
echt ein
jetzt.
Junge. Er ist ein junge Junge. Und ich
Ja.
versuche dann halt immer mein Softes mit reinzubringen. Er liebt Fußball spielen. Er liebt den Wettbewerb. Er will Wettbewerb. Er will der Erste sein. Er will der Schnellste sein. Er will der Größte sein. Beim Brezellauf hier, das ist so ein Kinderlauf, da gibt es so eine Laufveranstaltung, vorneweg laufen die Kinder irgendwie und dann beim ersten Mal ist er fürchterlich in Tränen ausgebrochen, weil er nicht der Erste war, er hat doch trainiert. Und in den Geschichten, die er so kennt, wenn du trainierst, dann gewinnst du ja auch, ja, aber es gewinnt halt nicht immer jeder. Und ja, da arbeite ich mich so ein bisschen ab. Wie ist es denn bei euch in der Schule und
Naja,
im
genau.
Kindergarten?
Bei uns hat es schon im Kindergarten mit den ersten Sanktionen angefangen. Also, zum einen ging es los, dass er dann sich eher an den Mädchen orientiert hat. Er wollte eher mit den Mädchen spielen und die Mädchen wollten dann aber auch mal unter sich sein. Nur Mädchen. Also sowas kenne ich auch nicht von früher, ehrlich gesagt, weil wenn Jungs cool sind und die spielen dann halt mit bei dem Puppenhaus, dann braucht man es ja auch nicht nach Geschlecht trennen. Und die Jungs haben ihn halt oft gepiesackt. Also so in diesem Spannungsverhältnis war er da. So von den einen wurde er da irgendwie so, ne, ein bisschen gröber angefasst. Und da gab es halt öfter mal Vorfälle mit Hauen, Kratzen, Beißen, Schubsen, Pieksen so. Und auf der anderen Seite gab es die Mädels, die irgendwie schon gelernt hatten, nein, Mädchensachen machen wir aber nur zusammen mit den Mädchen. Und jetzt auch in der Schule geht es halt weiter, dass er schon darauf hingewiesen wird, i, du hast eine Mädchenhose an, wenn die dann halt lila ist oder rosa. Er geht dann so damit um, dass er diese Hosen dann nicht mehr tragen möchte, weil er dieser Konfrontation aus dem Weg gehen möchte. Und ich finde es zum einen erschreckend, wie stark dieses Gender-Marketing jetzt auch nochmal einen Backlash gebracht hat, weil ich würde sagen, jetzt in meiner, ich bin ja ostsozialisiert noch, jetzt kommt wieder der Spruch, wir hatten ja nicht so viel im Osten. Also es gab einfach nicht so diese Bandbreite aus Glitzy Rosa und Khaki Lego. Also wir sahen auch alle irgendwie recht homogen aus, würde ich jetzt mal sagen. Und das war einfach nicht so ein Thema. Mädchen, Jungs und Pipapo. Und jetzt kriegen die das so schnell mit der Muttermilch quasi mit, dass sie sich genderkonform verhalten müssen, dass Kinder dann auf die Idee kommen, anderen Kindern zu sagen, i, du hast lange Haare, du siehst aus wie ein Mädchen. Und dann weiß ich immer gar nicht, ich sag immer zu Mio, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Erstens, was passiert jetzt, wenn du aussiehst wie ein Mädchen? Was ist jetzt das Schlimmste auf der Welt? Dann siehst du halt aus wie ein Mädchen. Mädchen sind cool. Okay. Zweitens, warum, was geht's ihn an? Was will er jetzt damit sagen? Was ist sein Problem damit? Also ich muss jetzt aber mich, glaube ich, auch mal ein bisschen verändern, wie ich ihm das sage, weil er merkt immer, dass mich das triggert, ne? Mich macht das richtig ratlos, mich macht das auch aggressiv, by the way. Also ich werde da so wütend, dass ich den gerne am Schlawittchen packen möchte und mal sagen würde, du kleiner Pisser, noch ein Wort und dann zeige ich dir mal, was ein Mädchen ist. Verstehst du? Also ich habe da schon, sagen wir mal, Gewaltfantasien. Und ich möchte ja nicht, dass er mit Gewalt antwortet, sondern ich möchte, dass er, vor allen Dingen ist mein Ziel, dass er sich nicht diese Spielfreude und diese Lust am Experimentieren nehmen lässt. Und das ist eigentlich das Schlimmste für mich. Also ich könnte jetzt ihm jetzt Strategien sagen und ignoriere es doch. Oder dann sag ihm halt, dass er Quatsch erzählt. Aber was es eigentlich mit ihm macht, ist, er hat ja schon die Hose dann aussortiert. Ne, er will dann raus aus der Konfrontation und was dann kommen wird, das sieht man dann, wenn man sich dann die Teenager anguckt. Ich habe auch Neffis, die sind 13 und ich habe hier so eine Schule in der Nähe, die laufen hier dann alle immer zum Supermarkt in der Pause. Du siehst, dass die Farben natürlich abnehmen, Weil Jungs sollen nicht so spielerisch extrovertiert sein, die sollen halt cool introvertiert sein. Ne, wir hatten in unserer letzten Männerfolge das Thema Gefühle verbergen. Und das machst du auch, indem du dich cool vom Äußeren her gibst. Du bist nicht so freigiebig, nicht so spielerisch. Du machst dich nicht so angreifbar. Und es ist auch eine Form der Konformität, ne, der Anpassung. Und dann rennen die halt alle rum mit ihren dunklen Farben und müssen dann auch so richtig cool sich bewegen und richtig cool reden. Und dann bist du drin in der Männlichkeitsfalle. Wenn du dann irgendwann verstanden hast, dass jedes Mal, wenn du heiter aufkiekst, irgendjemand zu dir sagt, du lachst wie ein Mädchen. Oder wenn du weinst, sagt, hör auf zu heulen. Oder wenn du dich mit Glitzy beschmeißt, sanktioniert. Wenn du das oft genug lernst, dann wendest du das eben an. Dann wirst du deine Gefühle verstecken, verbergen, deine Angst, deine Wut, deine Tränen. Und dann wirst du cool werden, so in der Pubertät. Das Problem haben wir ja auch alle irgendwie gehabt. Und dann kannst du auch zum Täter werden. Weißt du, ich weiß manchmal gar nicht, ob meine größte Angst ist, dass er Opfer wird oder Täter wird. Weißt du, ich meine.
Ja, bei uns im Kindergarten ist es auch so. Der war erst in so einer Waldorf-Kinderkrippe. Da wollten sie ihm keinen Ball und kein Auto geben. Da war er ziemlich unglücklich.
Da wollten sie quasi so eine umgedrehte Gender-Psychologie jetzt machen,
Naja,
oder was?
die Mädchen, die wurden schon sehr auf Mädchen so. Bist du hübsch? Kämme ich dich nochmal? Mache ich dir ein
Gott.
Zöpfchen? Cremst du dich ein? Und die Jungs, die sollten so mit Tieren spielen und so. Naja. Oder was sortieren wenigstens nur. Aber jetzt in dem normalen Kindergarten, in dem er jetzt ist, ist es gar nicht, es sind nicht die Erzieherinnen, das sind die anderen Kinder. Es ist halt, ich wohne ja hier ländlicher. Es sind einfach ganz normale Leute. Das ist nicht so wie in Berlin-Mitte, wo vielleicht schon, keine Ahnung, in der Grundschule ein Kind ist, das jetzt non-binär sich definiert oder so, überhaupt weiß, was es ist. Ja, also ich glaube, in Berlin-Mitte ist es schon noch mal sehr viel präsenter, dass Kinder Optionen haben und dass sie freier sein können. Berlin-Mitte Freundinnen erzählen auch, ja, ach du, meine Tochter, da gab es jetzt Mädchen auf dem Skateplatz, die hat sie gefragt, ob sie ihre Freundin sein will. Weißt du, das würde jetzt hier nicht so mit 11, 12 passieren. Und dann kam er in den Kindergarten und ich habe innerhalb von ein paar Wochen gemerkt, der verkneift sich die Tränen. Und das hat mir fast das Herz gebrochen. Und das geht mir wie dir. Der wird getriezt von älteren Jungs. Jetzt wird er ja größer. Dann gibt es nicht mehr so viele über ihm. Aber er war ja praktisch jetzt zwei drunter noch letztes Kindergartenjahr. Und die Vorschulkinder, die führten ein hartes Regiment. Und da ging es schon um Hierarchien. Und ich finde das gewaltvoll. Also da kannst du jetzt mich fundamentalistisch nennen. Aber ich finde das gewaltvoll irgendwie. Wenn der eine kleine Arsch irgendwie meinem Sohn sagt, er darf nicht sein Fußballtrikot von dem einen Verein anziehen, weil er den scheiße findet. Und dann zieht er das auch nicht an, ja, weil er Angst hat. Also ich meine, er vermeidet das nicht, er hat Angst. Und dann gibt es ein verhaltensauffälliges Kind, das hat meinem Kind eine Ohrfeige gegeben. Das beschäftigt ihn bis heute. Der hat mir eine Ohrfeige gegeben. Eine Ohrfeige, Mama. Der hat mir aufs Ohr gehauen. Mit der flachen Hand hat er mir ins Gesicht gehauen. Da erzählt er immer noch davon. Und wir haben versucht, das irgendwie zu besprechen, aber es. Und gleichzeitig merke ich, dass solche Sachen dann aus ihm rausbrechen. Er hat einen Konflikt mit seiner größeren Schwester und haut ihr die Faust ins Gesicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Weil eigentlich, finde ich, ist Gewalt die schlechteste Antwort von allen. Und das sage ich ihm auch. Ich habe ihm jetzt zwei Sachen beigebracht. Erstens, es ist nie zu spät für eine Entschuldigung. Den Satz finde er echt gut. Das finde ich auch ziemlich gut, dass er den Satz gut findet. Also auch wenn man dann später nochmal drüber nachgedacht hat, so.
Reflektiert, ja klar.
Und das Zweite, wer am Ende haut, hat sein Recht verloren. Wer haut, hat kein Recht. Selbst wenn du vorher Recht hattest, in dem Moment, wo du ihr eine mitgibst, hast du kein Recht mehr.
Das
Dann
ist
ist
die
vorbei.
Zweifachmutter, wo dann zwei Kinder stehen. Er hat, sie hat. Ja, genau, super.
Wo fängst du da an? Also
Ja,
sie hat
nee.
ihm das weggenommen
Ja,
und er hat ihr dann
ja.
eine mitgegeben. Also,
Ich
ne?
glaube, wo man ein bisschen vielleicht noch aufpassen muss, also ich kenne das bei meinem Kind, ne, wir versuchen, die Gefühle dann zu beschreiben. Ne? Wenn er mich zum Beispiel haut. Ich würde jetzt sagen im Affekt, aber es ist natürlich schon auch kalkuliert. Also er schlägt dann um sich und er weiß, er könnte mich treffen oder er macht es auch gezielt. Dann natürlich versuche ich dann auch meine eigene Wut zu regulieren und ihm zu sagen, okay, das geht gar nicht, Gewalt gibt es hier nicht. Es wird hier niemand gehauen oder verletzt oder wehgetan. Aber erzähl mal, was ist denn los? Und dann sagt er Wut und so weiter. Und dann meinte ich aber, du kannst mich nicht schlagen. Das geht überhaupt nicht. Und dann sind wir schon so weit, dass er halt auch sagen kann, er hat das gar nicht unter Kontrolle in dem Moment. Er ist so wütend, dass diese Aggression so aus ihm rausbricht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das verstehe ich, das kenne ich auch. Und die muss auch raus, die Wut. Dann, das müssen wir schaffen, dass du dir ein Kissen nimmst oder auf den Boden trommelst, oder dass wir die irgendwie ableiten können. Weil man muss das schon auch anerkennen, das kenne ich ja eben auch von mir selber, diese Gewaltfantasien oder diese krasse Wut und diese Energie, die sich dann nicht entladen kann, kann natürlich auch destruktiv sein. Aber ich würde eben auch nicht sagen, dass das jetzt auf ein Geschlecht bezogen ist per se, ne? Sondern wir sehen, dass das in der weiblichen Sozialisierung offenbar sehr gut funktioniert, dass sich Mädchen viel schneller, viel früher selbst regulieren können. Auch manchmal sozusagen selbstdestruktiv. Ja, wir sehen das dann bei erwachsenen Frauen, wenn die ihre Wut nicht mehr fühlen, wenn sie sie nicht mehr zum Ausdruck bringen können und zum Beispiel nur noch Traurigkeit fühlen, Kraftlosigkeit, Erschöpfung oder solche Dinge. Ja? Dann ist
Oder so
das auch.
hyperreflektiert, wenn die alles dann
Ja.
auf sich beziehen. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Hätte ich vielleicht, wenn ich
Ja.
jetzt freundlicher gewesen wäre, wenn ich gelächelt hätte, was habe ich jetzt falsch gemacht? Also du beziehst ja
Genau.
dann immer alles auf dich,
Richtig.
aber umgekehrt beziehen Männer ja nie was auf sich. Ja,
Weißt
ich hab nichts falsch gemacht. Und das
du
versuche ich
was?
meinem Sohn eben auch mitzugeben. So, überleg mal. Ich verstehe, dass du jetzt sauer bist,
Ja.
aber das ist gerade dein Problem.
Was ich gerade noch sehr berührend fand, was du gesagt hast, ist dieses Ding, dein Sohn hat schon gelernt, dass nicht konformistisches Verhalten dann auch mit Gewalt bestraft werden kann und hat Angst. Und da gibt es eben auch noch mal diese sehr gute Stelle bei Mareike Fallwickel in diesem einen Essay, was wir auch in der letzten Woche hatten, wo sie junge Männer fragt, sie macht so irgendwie Workshops in Schulen, so wie ich das verstanden habe, und dann fragt sie die, warum setzt ihr euch denn nicht ein, wenn ihr Ungerechtigkeiten bei euren Mitschülerinnen seht? Und dann sagen die, ja, weil wir Angst haben, dass wir aufs Maul kriegen. Also auch junge Männer haben schon verstanden, dass Gewalt eigentlich immer nur von einem Gender ausgeht. Die haben keine Angst vor ihren Mitschülerinnen, dass sie irgendwann sich rächen, sage ich jetzt mal so. Ja, die Feministinnen, Rache, sie schlagen zurück. Davor haben die keine Angst. Die haben Angst, dass sie wieder die Sanktionen erhalten, wieder von Männern. Ja, das geht dann eben bis zu diesem Bär- oder Mann-Meme, was wir jetzt die letzten Monate auch gesehen haben. Wer ist gefährlicher, ein Bär oder einem Mann im Wald zu begegnen als Frau oder auch als anderer Mann? Dass man das wirklich mal anerkennen muss, dass Gewalt ein Riesenproblem ist, was schon in diesen jungen Jahren wirklich anfängt. Dass junge Kinder schon lernen, na, da sich einzuordnen in eine Hierarchie. Bin ich eher defensiv oder bin ich eher einer von denen, die da in der Clique mitmacht? Und du kannst dich da gar nicht raushalten. Auf der anderen Seite würde ich immer sagen, in meiner weiblichen Lebensrealität, ja, wusste ich, ich muss mich da und da so ein bisschen fernhalten und nachts nicht im Park, wir kennen das alle. Aber von Mädchen Gewalt zu befürchten, das war nicht meine Sorge. So, ja. Und diese Gewalt, den Jungs einerseits auszutreiben und sie andererseits aber auch auszustatten, mit den Fähigkeiten, die sie benötigen, dass sie dann eben auch keine Opfer sind in dem Sinne, ja. Also das geht aber auch wieder nur über Komplizinnenschaft, würde ich sagen. Also das Allerwichtigste ist, dass sie nicht alleine bleiben damit. Aber dafür müssen sie auch offen über ihre Angst sprechen können. Und dafür müssen wir ihnen beibringen, über ihre Gefühle reden zu können, ja.
Ja, wir
Und
üben
es.
das immer. Wir üben das immer mit dem Gefühle reden. Ich habe so ein Buch gekauft, das heißt, ich bin heute Punkt, 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 ein Alphabet der Gefühle von Madalena Manis. Das sind ganz hübsche Zeichnungen und da sind ganz süße Emotionen dann als Adjektive zu jedem Buchstaben. Und dann muss man aber schon den wirklich sehr stark an die Hand nehmen, um dann mit ihm darüber zu sprechen, was es noch so für Gefühle gibt. Und auch darüber zu sprechen, wie es ihm gerade geht und warum es ihm so geht. Und es ist sehr anstrengend, es ist sehr mühevoll und ich hätte da, Stichwort Komplizinnenschaft, hätte ich gerne eigentlich einen Komplizen an meiner Seite, der das versteht. Aber da wären wir wieder in der Sackgasse, wenn die aktuellen Männer sozusagen und auch uns sehr lieben Partner an ihre Grenzen stoßen, was Gefühlswelten angeht, das aus ihrem eigenen Erleben nicht kennen und nicht formulieren können, dann liegt das halt alles bei den weiblich gelesenen Personen, die sich damit auseinandersetzen, dass wir diese Last tragen müssen, mit den Kindern darüber zu sprechen. Und ich finde es unglaublich anstrengend. Und da spielt mit rein emotionale Arbeit. In den Ferien ist für mich das Anstrengendste die emotionale Arbeit. Da sind irgendwie unterschiedliche Charaktere in der Familie, die an einem schönen Ferientag unterschiedliche Ideale von einem Tag haben. Und da muss man die irgendwie zusammenbringen. Und ganz oft muss man dann übersetzen. Deine große Schwester wollte aber jetzt noch diese eine Sendung gucken. Und danach darfst du musst ein kleines bisschen geduldig sein. Der Papa wollte jetzt aber einen Ausflug machen. Wir gehen jetzt alle zusammen los. Leute, wir gehen jetzt alle, es, wir sind jetzt, wir gehen jetzt alle, zieht jetzt die Schuhe an, wir gehen jetzt alle los. Es wird schön. Vertraut uns, wir haben was Tolles geplant. Kommt schon, das wird super. Okay, was möchtest du denn lieber? Okay, dann können wir doch, nachher könnten wir doch. Und dann muss man alle die ganze Zeit auffangen und puffern und übersetzen. Und das Teenage-Kind ist aber jetzt gerade bockig. Jetzt lass sie mal kurz. So, ne? Ah, das finde ich unglaublich anstrengend. Und es wäre so schön, in einer Beziehung auf Augenhöhe einen Menschen an seiner Seite zu haben. Und vielleicht wäre das dann doch wieder was für einfach radikalen politischen, politisches lesbisch sein. Eine Partnerin wäre vielleicht wirklich schön. Man
Schön.
könnte sich die Sachen, auch das könnte man sich wunderbar teilen.
Also genau, zum einen ist es ja so, dass wir reden ja viel darüber. Ja, ich rede mit sehr vielen Frauen, Müttern, Freundinnen, Feministinnen über dieses Dilemma, auch über unsere eigenen Gefühle. Ich glaube, diese Kompetenz, das ist ja eben das, das musst du ja selber auch trainieren, auch mal zu unterscheiden, was ist denn das eigentlich gerade? Wut, Trauer, Enttäuschung, Erschöpfung, Müdigkeit ist es auch einfach manchmal nur oder Hunger. Das ist das eine, dass wir das selber praktizieren. Das andere ist, was du auch gerade erwähnt hast in deinem kleinen emotionalen Mental Load Medley. Mir macht das manchmal Spaß. Also für mich ist das auch Bindungsarbeit, mit meinem Kind dann ins Gespräch zu kommen über den Tag, über die Schule, über bestimmte Bedürfnisse. Und manchmal finde ich es halt total nervig. Und mein allergrößter Hasssatz von meinem Partner ist, wenn das Kind sich verletzt und er dann sagt, nicht so schlimm, nicht so schlimm,
Ach.
nicht so schlimm. Und das triggert mich so, so doll und es ist für mich so schon auch wieder, weißt du, dieses runtergebrochene, die Wurzel von, es fehlt eigentlich nur noch, brauchst nicht weinen hinten dran. Das verkneift er sich natürlich mittlerweile, weil ich das schon ein paar Mal angezählt habe. Aber ich verstehe, woher sein nicht so schlimm kommt, weil er sieht es, es ist eine Schürfwunde, es ist tatsächlich nicht so schlimm. Aber für das Kind ist es schlimm, weil es es nicht einordnen kann. Mein Kind weiß nicht, ob er jetzt eine Blutvergiftung kriegt, ob das Bein ab muss, ob er ins Krankenhaus muss, ob er eine Spritze kriegt, ob es jemals aufhört zu brennen, wie lange brennt es, was müssen wir jetzt tun? Ich verliere Flüssigkeit, ich verliere Blut. Weil es noch nicht die Erfahrung hat mit seinem Körper. So. Und das kann mein Partner irgendwie aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil er eben diese ErziehungsratgeberInnen nicht gelesen hat, die ich mir dann auch mal zu Gemüte geführt habe, nicht verstehen, dass ich dann erstmal sage, benennen. Ne? Es ist nur eine Schürfwunde, es ist nichts gebrochen. Brennt es? Ja, das ist normal, kenne ich auch. Es brennt jetzt kurz, wir säubern das. Es wird dann besser werden. Wir kühlen. Ja, also, dass man so ein bisschen das, was ich auch zum Beispiel bei der Geburt vermisst hätte, das wird in unserer Gesellschaft oft vernachlässigt, dass man Leute einfach sagt, was auf einen zukommt. Was ist die Situation? Was passiert hier gerade? Auf was kann ich mich einstellen? Orientierung geben. So ganz blöd und einfach nur akzeptieren und anerkennen, dass dieser Mensch in der Situation gerade nicht weiß, wie schlimm ist es gerade? Ich möchte jetzt hier gerade eine Einordnung und nicht, das ist nicht schlimm, weil es tut ja ganz doll weh. Dann, es kann ja gar nicht nicht schlimm sein. Und dieses ist nicht schlimm. Dieser Reflex, dass das so reflexhaft rauskommt und dass er sich dann aber auch wundert, dass das Kind nicht aufhört zu weinen, dass das Kind sich nicht beruhigt, weil für das Kind ist es ganz schlimm, weil der Vater ja eigentlich sagt, das, was du spürst, das ist falsch. Ja, da kannst du dich ja gar nicht regulieren. Und natürlich geht es mir auch in ganz vielen Situationen um diese Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Ne? Zum Beispiel, indem man Fragen stellt. Oder indem man eben auch benennt, was gerade los ist und sagt, du, ich bin jetzt so wütend, Mama, gerade, ich weiß gar nicht, wohin damit. Dann kann man ja auch Hilfe bekommen oder Trost oder so weiter, ja. Und wenn du dann aber einen Partner hast, der in jeder sozusagen brenzlichen Lebenssituation nur noch einfällt, ist nicht so schlimm, ja, dann da entsteht ein Muster. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das Muster ist, Vater hat keine Ahnung und Mutter ist emotional ansprechbar. Und wenn sich das Muster dann irgendwann so manifestiert, dass junge, männlich gelesene Personen lernen, das ist weiblich und das ist männlich und ich bin männlich, ich muss mich so verhalten, dann kommt diese Orientierung wieder rein. Es gab dieses Buch von Heike Lutosch, Kinder haben.
Oh ja.
Und da hat sie kurz mal diesen Dreh gemacht, wie sich quasi in der Sozialisierung von Jungen diese Schizophrenie einstellt, dass sie einerseits die emotionale Ansprechperson in ihrer Mutter haben und andererseits sich aber nach dem Vater orientieren und dann ja wieder die internalisierte Misogynie weiter transportieren müssen. Ja, das ist diese ständige Schizophrenie zwischen Abhängigkeit und Abwehr des Weiblichen. Und ich würde sagen, das funktioniert aber nur, wenn sich diese Gender-Stereotypen-Muster überhaupt so ergeben. Also wenn wir viel fluider performen würden, dann könnten wir uns gar nicht so orientieren nach Männlichkeit und Weiblichkeit. Weißt du, was ich meine? Das ist so meine Exit-Strategie und dafür brauche ich natürlich auch meinen Partner, dass wir immer gucken, wo reproduzieren wir hier Stereotype und wo müssen wir was ändern und wo können wir mal tauschen und wo ist es gerade unbequem und wir müssten es aber trotzdem machen. Und da sind wir nicht. Also da sind wir nur so, dass ich sage, ich möchte nicht, dass du das sagst. Ich möchte, dass du das so und so sagst. Und pump mal den Fahrradreifen auf, weil ich kann das nicht. Also das, das ist der Stand, wo wir gerade sind. Und deswegen ist natürlich meine große Angst auch, dass an irgendeinem Punkt, ne, jetzt ist es halt mein süßes kleines Baby, dass er dann auch diese mütterliche Sphäre verlassen möchte und sich davon abgrenzen möchte.
Ja, ich habe mir natürlich auch die gängigen Bücher besorgt, ne? How to Raise a Feminist Son von Sonora Jha und Söhne großziehen als Feministin von
Ja,
Shia.
können die was?
Ich habe beide abgebrochen, weil
Okay.
ich, weil da, also das eine habe ich relativ früh abgebrochen. Da muss ich vielleicht noch mal reinlesen in das von Sheila Beard, aber das von Sonora Jha. Es kann nicht nur reichen, es wird nicht reichen, mit meinem Kind viel zu besprechen und feministische Bücher zu lesen. Vielleicht ist sogar ihr großartiger Vorteil, dass sie alleinerziehend ist, dass sie praktisch nicht das Gegenüber, das männliche Gegenüber hatte, an dem praktisch das Kind sich dann mit orientiert, sondern der Schwerpunkt bei ihr lag. Vielleicht ist es ein Vorteil, aber ich glaube nicht, dass es, dass es reichen wird, dass wir einfach irgendwie die ganze Zeit Männer weinen lesen. Also nochmal so ein Büchertipp von John T. Howley. Männer weinen, das lese ich ganz oft mit meinem Sohn. Wo es um kleinen Junge geht und seinen Vater und wo eben darüber gesprochen wird, dass Männer aus ganz unterschiedlichen Gründen auch weinen und man sich das nicht verkneifen muss. Und das wird nicht reichen. Das wird nicht
Nee,
reichen. Wir sehen es
nee.
jetzt schon. Wir sind damit in die Folge eingestiegen, dass wir mal ein bisschen abgeklopft haben, was wir für Jungs haben und in was für einer Welt die gerade so sind. Und es wird nicht reichen, weil ich bin hier als Fels in der Brandung und da draußen ist die Welt. Warte, da gibt es eine ganz schreckliche Szene, Stelle, eine ganz schlimme Stelle in diesem Essay von Mareike Fallwickel. So, mal gucken, ob wir
Oh
das
ja, ich weiß, welche du
ohne
meinst.
Weinen, ob wir das ohne Weinen hinkriegen. Das ist das Essay Männliche Sozialisierung im Patriarchat, erschienen in Heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen, herausgegeben von Bettina Schulte, und Mareike Fallwickel hat da eben was geschrieben, was ich den besten Text finde bis jetzt, den ich gelesen habe zum Thema Jungs großziehen. Ich rede dagegen an. Ich liebe dagegen an. Ich erkläre, zeige auf, ich sage, aber schau, hör mir zu, in Wirklichkeit ist, die wollen nur, dass du, glaub mir, ich sage, bitte, ich suche Kinderbücher, die Queerness feiern. Ich werte niemals jemanden ab. Ich gendere, ich argumentiere, warum ich gendere. Ich zeige Content von queeren, trans- und nicht-binären Menschen. Ich erläutere Dickenfeindlichkeit und Transfeindlichkeit und Homofeindlichkeit. Achte auf jede meiner Formulierungen. Wenn du einmal Sex mit einem Mann oder einer Frau hast, sage ich, wenn du dir nicht sicher bist, ob sie oder er das möchte, wenn du auch nur den geringsten Zweifel hast, dann hörst du sofort auf, sage ich. Und wenn du mit Freunden unterwegs bist und sie bedrängen ein Mädchen, sage ich, dann musst du ihnen Einhalt gebieten, sie stoppen, du musst. Ich bin eine Quelle der Information und eine Quelle der Liebe, nichts anderes als das. Ich liebe dich, wie du bist. Es gibt keine Bedingung für meine Liebe zu dir. Du darfst zart sein und ich halte dich, wenn du weinst. Du darfst sagen, wie du dich fühlst und du darfst fühlen. Alles an dir ist gut, sage ich, und dein Körper ist genau richtig. Ich beschäme ihn niemals und ich lege so, so viel Energie in diese Schutzhülle, die ich um meinen Sohn webe. Aber dann, so jetzt, dann muss er hinaus in die Welt, jeden Tag. Und es ist es. Es ist so schrecklich. Wie soll man gegen all diese Welt, gegen die Dino-T-Shirts und Spider-Man-Jacken und Paw Patrol-Mützen und Superhelden-Erzählungen und einsame Missionen im Weltall und Helden, die Frauen retten? Wie soll man gegen all diese Männlichkeitsbilder, die wir niedlich finden, ja? Aber nichts davon ist gut. Warum küsst der Prinz Dornröschen? Hat sie ja gesagt? Nein, verdammt. Er ist in ihr Schlafzimmer einfach gekommen und hat sie geküsst. What the fuck? Und der Prinz bei Schneewittchen nimmt ein totes Mädchen mit, ja, in einem gläsernen Sarg. Wie ekelhaft und nekrophil. Und wir finden es super süß. Er rettet sie. Nichts. Es ist ekelhaft. Und Romeo und Julia. Julia ist 13. Es ist alles kaputt. Und dann muss er raus in diese Welt. Und alles in dieser Welt ist kaputt. Alles in dieser Welt ist kaputt. Und er muss seinen Platz finden. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen um meine Tochter. Die werde ich beschützen vor nachts nach Hause gehen. Und der werde ich zeigen, wie man den Schlüssel in der Hand hält. Der werde ich sagen, dass wenn einer sie nicht fragt, ob er sie küssen darf, dass sie direkt den Reißaus nehmen soll, dass sie einen netten Jungen sich suchen soll und keinen, den sie retten muss. Aber was soll ich denn dann meinem Sohn sagen? Was soll ich meinem Sohn sagen?
Und vor allen Dingen, wir haben vorhin über Opfer und Täter gesprochen, aber was ich ja eigentlich will, ich will ja meinen Sohn zum Feministen machen. Ich will ja, dass er später eine gefühlvolle Beziehung führen kann mit einer Sexualität, die auf Konsens beruht. Ich will, dass er vor allen Dingen jede Form von Sexualität für sich innerhalb einem Konsens frei ausleben kann, dass er Möglichkeiten hat, sich beruflich zu orientieren, dass er für andere Partei ergreift, dass er nicht diskriminierend ist, dass er Diskurse auf dem Schirm hat, dass er eben keine rechten Parteien wählt, dass er nicht dem Leistungsnarrativ aufsitzt und sich kaputt arbeitet. Für irgendeinen Bullshit-Job und so weiter, ja, dass er am Umbau der Gesellschaft mitarbeitet. Also, das ist ja eigentlich das große Ziel. Und was an dem Text von Mareike Fallwickel auch noch natürlich so berührend ist, ist, sie schreibt aus Perspektive der Mutter, aus der Perspektive der feministischen Mutter, wie viel Arbeit das wirklich ist. Denn es reicht nicht, Kinderbücher zu beschaffen, wo der kleine Nils seine Oma besucht, sondern was wir eigentlich brauchen, sind Flinter gelesene Person, weibliche Lebensrealitäten, ja, also ich werde die allerschlimmste Mutter in seiner neuen Schule sein, die dürfen sich schon mal freuen, weil ich darauf bestehen werde, dass die einen paritätischen Lehrplan einführen müssen. Also ne, der Lehrplan ist gestellt, aber du weißt, was ich meine, wenn sie Komponistinnen behandeln, wenn sie Literatur behandeln, wenn es um WissenschaftlerInnen geht, das muss paritätisch sein. Das kann doch nicht sein, dass die Kinder in ihrer ganzen Schulzeit immer nur von Männern was erfahren. Und dann natürlich haben sie dann eine Kränkung, wenn Feministinnen dann um die Ecke kommen und sagen, ja, nee, ist aber anders. Und gibt übrigens auch noch Frauen und das musst du jetzt alles auf dem Schirm haben und so weiter. Ey, das muss da endlich mit rein. Erste, zweite, dritte Welle, Feminismus, Bürgerbewegung, Black Lives Matter, schwarze Bewegung und so weiter. Muss alles mit rein. Wir haben jetzt das große Problem der Sportlehrer. Weißt du, der macht in der ersten Stunde mit Erstklässlern Weitsprung. Und dann habe ich gedacht,
Was?
wie bescheuert kann man eigentlich sein, Kindern den Spaß an der Bewegung und an ihrem Körper zu verderben. Also ich würde es auf jeden Fall so machen mit Weitsprung. Das ist eine wirklich bescheuertste Idee aller Zeiten. So, jetzt wird natürlich Susi da auf der Matte stehen und mal mit dem Sportlehrer darüber sprechen, wie man sich Körper und Bewegung mal nähern kann. Das wird bestimmt angenehm für uns beide werden. Weißt du, wie eklig das ist, als Feministin auch irgendwo sich immer in der Minderheit zu finden und mein Sohn kommt nach Hause und sagt, der Sportunterricht war scheiße, wir haben Weitsprung gemacht und der Lehrer war streng. Ey, da läuten bei mir so viele Alarmglocken und was ich mache, ich kämpfe natürlich wie eine Löwenmutter. Weißt du, was ich meine? Wenn die diese scheiß Wehrpflicht wieder einführen, ich bind mich an, die kriegen meinen Sohn nicht, die kriegen seinen fucking Körper nicht. So, ich würde alles tun. Und das ist dieser krasse Schmerz, wenn wir akzeptieren müssen, dass diese Gesellschaft unsere Söhne gleichzeitig wegtreibt auch. Vom Feminismus, von ihren Müttern und von ihrer eigenen Weiblichkeit. Also wenn wir schon irgendwie in Gendern denken wollen, würde ich immer sagen, wir haben alles irgendwie in uns. Und von Sanftheit und von Zartheit. So, ja. Dass man, wie du sagst, wie so alleine da steht und um sich schlägt schon fast. Und wie ein Kampf mit Windmühlen, ne?
Ja, und ich weiß auch nicht genau, wo man da anfangen soll. Also,
Man fängt da an, wo wir anfangen. Man hat
man
die
muss an.
unangenehmen Lehrerinnengespräche, man gendert mit den Kindern, man erklärt Rassismus. Es
Ja.
ist, da fängt man an. Man sagt dann auch mal, nee, Kolumbus-Lied mache ich nicht mehr an. Man ist unbequem, man ist widerständig. Es ist auch so, dass viele auch irritiert sind, zum Beispiel, weil ich diesen Bezug zum eigenen Körper eben dadurch versuche zu erreichen, indem ich Körperteile richtig benenne. Ja, und dann eben auch die Geschlechtsteile richtig benenne. Also hier nicht mit Pillermann und so weiter, ja.
Was? Ist das
Ja.
etwa ein Penis?
Es könnte ein Penis sein, ja. Das ist super wichtig, dass er auch die einzelnen Teile seines Genitals benennen kann. Wir hatten da auch schon unterschiedliche Entzündungen und so weiter. Und dann muss ich ja wissen, ne, wo es brennt. Er hat mich auch schon gefragt, ob ich, wie viele Löcher ich da unten habe. Naja, dann zeige ich ihm das. So. Stellt man sich jetzt vielleicht ein bisschen obszön vor, aber ich meine, was
Das sind
soll's?
Körperteile.
Ja, also ich könnte ihm auch, weißt du, zeigen, was unter meiner Achsel ist. Diese Konnotation, die kommt ja dann erst später, es ist ja keine sexuelle Handlung. Aber Leute sind davon irritiert und wundern sich und natürlich will ich ja selber auch nicht isoliert sein in dieser Gesellschaft, ja, und ich möchte auch nicht den Zorn aller auf mich ziehen und dann denkt man auch, ist das jetzt gut, ist das zu viel oder wie machen das die anderen und kann ich jetzt mit dem Lehrer so sprechen oder muss ich das jetzt aushalten und muss ich meinen Sohn jetzt, ich weiß was, ich habe zu ihm gesagt, du musst nichts machen, was du nicht willst. Da lachen dann Leute, die abends bei einer Party sitzen, denen ich das erzähle, wenn sie sich vorstellen, wie mein Kind zu dem Sportlehrer sagt, nee, habe ich keine Lust, mache ich nicht. Die lachen. Weil die hatten auch strenge SportlehrerInnen. Und die mussten auch die scheiß Klimmzüge machen. Weißt du, was ich meine? Und die sind so verdattert davon, dass ich mein Kind jetzt eine Widerständigkeit mitgebe und sage, pass auf, er ist vielleicht streng, aber er kann dich nicht zwingen. Du musst es nicht machen. Frag ihn, ob du was anderes machen kannst, wenn ihr in der Turnhalle seid. Weil ich glaube, das ist für ihn, für den Lehrer wahrscheinlich auch noch angenehmer, als wenn Mutti da mal auf der Matte steht. So, weißt du, was ich meine? Und wie krass wäre das denn, wenn ich ein Kind großziehen würde, was als erwachsener Mensch sagen kann, ja, meine Mutter hat mir immer beigebracht, meinen Körper zu spüren, meine Gefühle zu spüren und zu benennen und auf meine eigenen Bedürfnisse und Grenzen und die der anderen zu achten. Wäre das krass? Wäre das
Oh,
krass?
das wäre toll, weil wenn er weiß, was er fühlt, kann er auch zulassen zu fühlen, was andere fühlen. Wir haben in der letzten Folge über Männer hatten wir ja diese Lesestelle in Björn Süfke Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer, wo es darum ging, dass es für Männer, wenn sie ihre Männlichkeit definieren, dass sie Gefühle nicht zulassen dürfen. Und in dem Moment, wo sie ihre eigenen Gefühle nicht zulassen dürfen, können sie noch weniger Gefühle von anderen zulassen. Also wenn ich mitfühle, muss ich ein Stück weit es in mich reinlassen und das darf nicht sein. Und der Männerbegriff, das Korsett, in dem Jungs und Männer sich dann bewegen, ist schon ziemlich klein. Also das, was wir Frauen uns erkämpfen, und das sind auch die kleinen Dinge, selbst Frauen, die sich nicht als Feministinnen bezeichnen würden. Wir haben Hosen an, wir haben Turnschuhe an, wir haben keine Reisekostümchen mehr, wir müssen uns nicht die Haare in Lockenwickler legen. Gut, manche wollen es trotzdem tun, aber wir haben deutlich mehr Freiheiten. Wir können blau tragen, wir können Berufe wählen inzwischen. Wir dürfen arbeiten, wenn wir es wollen. Wir können uns scheiden lassen. Wir können
Gut, ich
viele
würde das
Dinge
jetzt auch
tun.
nicht zu romantisieren, die weibliche
Naja,
Lebensrealität, weil
aber
wir
ich
dürfen zum
glaube,
Beispiel nicht wütend sein, wir dürfen nicht altern, wir
ja.
dürfen keinen Schmerz haben und so weiter. Aber ich weiß schon, was du meinst. Für mich ist Weiblichkeit mit viel mehr Spielmöglichkeiten,
Ja.
mit was Spielerischem auch verknüpft. Ich habe letztens die Kaulitz und Kaulitz-Doku auf Netflix gesehen und wie Bill Kaulitz sich inszeniert, ja, als Disco-Kugel und dann geht er mit pinker Glitzy-Lederhose aufs Oktoberfest und so weiter. Und natürlich würde man dann innerhalb dieser Binarität immer sagen, oh, der wirkt so schwul, der wirkt so weiblich, der wirkt so feminin oder sowas. Und dann habe ich immer gedacht, interessant, warum ist das eigentlich so? Und für mich ist weiblich konnotiert, ist sozusagen immer mit so einer Spiellust, mit sowas, mit so schon fast Extrovertierten und da kann noch was Puffiges dran und das
Diva.
Material, genau, auch. Oder mein Sohn sagt immer, oh, dein Pullover ist so weich. Und da habe ich mal festgestellt, dass die Materialien, die mein Mann trägt, viel fester sind und aus gröberen Stoffen gemacht ist. Wo ich so dachte, oh, die Armen, es tut mir so leid. Gebt ihnen doch mal einen schönen, fluffigen, richtig bauschigen Kaschmir-Pullover so in der Männerabteilung. Oder am besten schafft die Männerabteilung ab, egal. Ich wollte nämlich auch noch mal sagen, das stört mich immer so doll, wenn wir selber darin verfallen, über Männlichkeit und Weiblichkeit zu sprechen und über Männer und über Frauen. Ich würde das so gerne quasi nicht mehr machen, weil ich immer glaube, das wäre dass das Allerwichtigste ist, diese Stereotype zu verlassen und aber auch so schwierig. Und dass es viele Menschen eben auch so triggert. Ja, wenn ich jetzt sage, das soziale Geschlecht existiert für mich nicht, ist mir scheißegal. Dass sie erstmal nicht unterscheiden können zwischen dem Geschlechtsorgan, was jetzt vielleicht männlich oder weiblich ist, und dem sozial zugeschriebenen Geschlecht und dieser Verbindung davon, ja, dass man sagt, Menschen mit Penis müssen mehr toben oder so. Was ist denn das für eine beknackte? Also, ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube einfach, dass wir auch selber, auch als Feministinnen, so subtil schon diese Genderrollen lesen und da eingreifen und Mädchen zu lieben, braven, süßen, kleinen, späteren Mental-Load-Expertinnen erziehen. Und auch bei Jungs immer viel mehr drauf achten. Oh, der ist so wild. Also bei mir ist es so, ich achte viel mehr darauf, wenn er männlich performt, dass mich das dann stört. Aber dass es vielleicht dieses Toben auch ein Ausdruck ist, vielleicht Körpernähe einzufordern oder dass er vielleicht zu wenig Bewegung hatte oder so. Das vergesse ich auch manchmal, weißt du? So, ich immer gleich so, das ist so männlich, das will ich nicht. So, und deswegen nervt mich das auch immer in dem Moment, wenn man dann auf so Strategien kommt, was man ja jetzt auch hört, progressive Männlichkeit oder wir müssen jetzt auf die Jungs achten. Jetzt gibt's irgendwie, kommt irgendein Zeitredakteur um die Ecke und schreibt von Jungenkrise in der Bildung und so, weißt du, was ich meine? Und die Antwort ist immer wieder nur Gender, 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 Gender und es wird immer weiter reproduziert und auf Genderkrisen wird mit Gender geantwortet und das nervt mich einfach und ich finde, so für mich so die größte Aufgabe, das immer aufzubrechen. was halt sehr
Ja.
schwer ist.
Und da geht es ja nicht darum, dass Männer weiblich, weichlich sein müssen, sondern es geht darum, dass wir alle uns verändern, dass wir stark sein dürfen, dass Männer weich sein dürfen und dass wir uns lösen von dieser, von diesen Schubladen, die wir die Binarität nennen. Ich glaube einfach, gerade die Pubertät wäre eigentlich eine gute Zeit, um sich aufzulösen, und eben nicht in so eine Rolle reinzugehen, sondern ich zum Beispiel, als ich in der Pubertät war, habe ich mich durchaus, männlich ist der falsche Begriff, ich habe mich stark gefühlt und ich habe mich bestimmend gefühlt und gut organisiert und klarlinig und so und habe das nicht mit einem weiblichen Bild von mir verbinden können und dachte immer, ich wäre sehr burschikos, und fand es ganz irritierend und fand es sehr schwer, meinen Platz zu finden und meine Rolle. Und gerade weil ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie vielleicht ein bisschen anders als die anderen. Aber das geht ja allen so. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man, vielleicht wäre es eine ganz gute Option, wenn einfach alle Jugendlichen zwischen 13 und 20 non-binär wären. Also vielleicht auch schon früher, aber dass man sagen würde, okay, du bewegst dich jetzt in eine Geschlechtlichkeit, du willst jetzt
Geil.
praktisch deinen Platz finden.
Ja.
Du fällst jetzt einfach erstmal kurz raus aus dem kompletten System. Und wenn du dann irgendwann mit 20, 25, 30 weißt, irgendwie, wo du dich einsortierst auf einer Skala, dann ist es
Ja,
dein
da kannst du
Platz.
den Pronomen aussuchen. Ich meine, natürlich, lass uns den Zwischenschritt auslassen und gleich sagen, brauchen wir nicht. Aber ja, finde ich einen schönen Gedanken, weil da würde ich nämlich auch sagen, ich habe mich in der Pubertät viel zu doll natürlich an Männlichkeit orientiert, insofern, weil ich dachte, jetzt müsste man ja jetzt auch langsam mal einen Freund haben. Und man müsste ja begehrlich sein und sexy. Also das ganze Selbstbild, was sowieso irgendwie auf dem Kopf steht, läuft immer darauf hinaus, dass man innerhalb des Male Gaze dann auch noch da reinpasst. Und was man stattdessen wirklich bestärken sollte, wären dann Allyships. Also ich will es gar nicht Frauenbünde nennen, weil das kann auch mit dem besten Freund sein oder mit der besten non-binären Person, mit der man irgendwie befreundet ist oder so. Aber für mich ging es in der Pubertät vor allen Dingen um dieses Sexy-Sein und um diese Verfügbarkeit und um dieses, ich muss hier attraktiv sein für Männer. Und das war total bescheuert, glaube ich. Also neben den ganzen Sachen, die da im Gehirn umgebaut werden, wäre es, glaube ich, tatsächlich eine große Erleichterung, wenn man sagt, pass auf, da passiert jetzt gerade ganz viel in deinem Körper und in deinem Kopf und das wird eh kommen. So, mit Sex und Körper und Aussehen und Attraktivität und Berührung, das wird eh kommen. Aber was ganz cool ist, wenn du einfach Leute hast, mit denen du auch darüber sprechen kannst. Und dich mit anderen Mädchen und Jungs zusammentust und Bünde und Banden bildest. So, ne? Da haben wir es wieder, sich solidarisch zu verhalten, weil dieses Leistungsnarrativ und so weiter, das sagt uns ja auch immer, box die anderen weg und ich muss die Schönste sein und so weiter. Bei mir war es ja schon so bescheuert, weil ich so gut in der Schule war, war ich schon aussortiert bei den Jungs. Weil Streberin, weil nicht sexy, weil
Du
da ist
warst nicht dumm
irgendein,
genug.
ja genau, da ist irgendein Widerspruch zwischen klug und sexy, war irgendein Widerspruch, so keine Ahnung. Und da war ich dann schon raus und wie blöd ist das und so. Und ich weiß, dass zum Beispiel gab es immer so Mädchengruppen, die haben auch gerne Händchen gehalten oder auf Klassenfahrt gern gekuschelt. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn los mit denen? Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir, oh, ich würde das ganz gerne mal wieder in mein Leben so wieder integrieren. Vielleicht haben die das so gelebt, ohne dass sie das richtig reflektiert haben, dass du eine Verbindung spüren möchtest und einen Körper spüren möchtest, aber du kriegst es halt nicht sozusagen übers andere Geschlecht und dann trauen sich Mädchen einfach miteinander zärtlich zu sein, ohne dass es sexualisiert ist. Aber ich habe mir das nicht getraut, weil ich dann wieder dachte, das würde dann wieder für die Jungs komisch rüberkommen. Oder lesbisch oder was weiß ich, was man da alles dachte. Also, ne, dass man immer sagt, also lenk mal den Blick nicht so in Richtung, wie wirke ich jetzt auf andere, sondern wie kann man sich hier verbünden und irgendwie gut fühlen miteinander oder so. Aber vielleicht ist das völlig naiv. Und wir machen dann in 10 Jahren treffen wir uns wieder und reden über unsere pubertierenden Söhne und
Das
wie cool
Mädchen
sie
habe
jetzt
ich ja
sind.
schon. Das ist irgendwie so die Range zwischen ich spiele noch Puppe und ich habe Mini-Röcke an, ist groß, die Range. Aber ich glaube, bei Jungs ist es ja genauso. Bei denen kickt es so ein bisschen, kleines bisschen später, weil die körperliche Entwicklung ja erst später einsetzt. Aber dann irgendwie Muskeln haben, sportlich sein, stark sein, Mann sein, schnell sein, mich messen. Ich habe einen ganz interessanten Teil gelesen. Da ging es um die Olympischen Spiele bei Leonie Schöler in die beklaute Frau
Tolles
oder
Buch.
beklaute Frauen. Und da habe ich auch noch mal gedacht, so, ey, dieses ganze Kompetitive ist so ein Abfuck, ja? Wer ist der Schnellste? Wer springt am höchsten? Wer ist der Stärkste? Wer ist der Schlauste? Das ist genau, wie würde Alexandra Zykunow sagen, Patriarchat und Kapitalismus klatschen sich in die Hände. Das ist genau das. Wer zieht sich am schnellsten an? Wer ist am schnellsten im Garten? Wer hat am schnellsten aufgegessen? Auch das versuche ich wirklich zu bremsen bei mir zu Hause. Es geht hier überhaupt nicht darum, wer hier der Schnellste, Stärkste oder Schönste ist, sondern es geht darum, wer gut drauf ist, wer hat eine gute Zeit. Weil auch da geht es um Männlichkeitsdefinition. Wir spielen nur ein Spiel mit, das haben aber die Männer erfunden. Und in Leonie Schölers Buch kann man sehr gut nachlesen, wie sie versucht haben, Frauen bei dem Spiel auszugrenzen, wenn Athletinnen dann versucht haben, mitzumachen in den Olympischen Spielen, weil sie aus sehr privilegierten Familien kamen. Da musste man ja schon ziemlichen Vorsprung haben, gesellschaftlich, dass man überhaupt in die Lage kommt, Bogenschießen zu können. Aber dann haben sie einfach gesagt, nö, die dürfen jetzt nicht mehr bei den Männern mitmachen, die müssen ihre eigene Frauenkategorie haben. Beim Gottes Willen, am Ende gewinnt eine Frau. Das wäre ja ekelhaft, ja. Weil wie wollen wir denn dann hier rausfinden, wer hier den längsten hat, ja? Da gab es so ein witziges Lied, was wir immer gesungen haben. Denn es heißt Hosen runter, Schwanzvergleich, die Stimmung kocht gleich über. Also es geht
Naja, und
immer
das.
darum, wer hat den längsten Schlong, also wer ist hier der Oberalpha? Und allein da habe ich schon keine Lust, dass mein Kind mitmacht. Und das ist fatal, weil jedes Spiel, jeder Spaß hat immer damit zu tun, wer der Schnellste ist. Ich spiele auch Spiele zu Hause falsch. Ich spiele Spiele falsch. Schwarzer Peter zum Beispiel bei uns wird bei uns so gespielt: Wer den Peter hat, hat Glück und der andere hat gewonnen. Ha, jetzt kommst du.
Ja, ich meine, wie du es vorhin schon sagtest, jedes Spiel, jeder Wettbewerb ist eben ein Trainieren von Hierarchien. Ja, und auch diesen Glauben daran, dass es eine Person gibt, die es am besten, die es dann auch am höchsten. Also, das ist ja auch so schwierig dann im Berufsleben, dass wir in Hierarchien uns so organisiert haben, dass wir aber gar irgendwie vergessen, dass wir ja trotzdem irgendwie aus denselben Materialien gebaut sind und auch dieselben Gefühle haben. Also, warum sollte jemand anders über jemanden bestimmen oder warum sollten die eigentlich so viel mehr Geld verdienen oder so? Warum bilden sich diese Hierarchien dann eben auch in der Wertschätzung ab? Das ist das, was wir da trainieren. Diesen Glauben daran, wer mehr leistet, hat auch mehr verdient, hat auch mehr Wertschätzung verdient. Und das ist natürlich total hartnäckig. So, vielleicht sind jetzt auch Hörerinnen dabei, die sagen, hey, ja, aber ist doch auch so. Und dann meinte ich, ja, aber das ist dann blöd, wenn du natürlich unten bist, ne? Weil dann kannst du es auch sein lassen oder so weiter. Deswegen ist natürlich neben Gender dieses Leistungsnarrativ aus dem Kapitalismus auch etwas, wo wir immer widerständig sein müssen in jeder Kleinigkeit. Ich meine, ich fand es total geil. Ich hatte jetzt zu den Olympischen Spielen mit Mio einfach das Frauenturnen mit Simone Biles angemacht. Und
Großartig.
wir haben uns das ganze Turnier angeguckt und noch mehr. Dann, wenn du Frauenturnen anklickst in der Mediathek, dann wird dir auch noch Frauenkanu, Frauenjudo und Frauenvolleyball vorgeschlagen. Dann haben wir uns das alles reingezogen und dann sagte mein Sohn, Mama, dürfen eigentlich auch Männer Sport machen?
Oh, süß. Ich lieb's.
Oder?
Ja.
Nein.
Ja, wir sind hier mal wieder radikal feministisch unterwegs im Podcast. Aber ich finde einfach, man muss manchmal wirklich revolutionär denken, um über den Pain Point drüber zu kommen. Also die Gedanken müssen frei sein. Wir müssen versuchen, uns Strategien anzueignen, wie wir es schaffen, diese Söhne zu beschützen und wie wir schon gesagt haben, sowohl davor zu beschützen, Opfer zu werden, als auch davor zu beschützen, Täter zu werden. Ich möchte beides nicht für mein Kind. Und da ist auch ein Buch von mir empfohlen, Prinzessinnenjungs von Nils Pickert, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Ein ganz großartiges Buch, unter anderem auch deshalb, weil Nils Pickert in dem Buch sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht. Und seiner Männlichkeit. Ein Buch, was man auch Männern sehr gut geben könnte, wenn nicht vorne auf dem, also ist immerhin schon ein männlicher Autor, das könnte schon mal helfen, aber auf dem Cover ist ein Mann und sein Sohn beide in pinken Kleidern bzw. Röcken. Und ein ikonisches Bild
Müssten mal so
inzwischen.
eine Grillwurst vorne drauf machen. Vielleicht würden
Ja,
dann mehr
genau.
Männer dazu greifen.
Ja, ein Webergrill. Und es gibt natürlich noch andere schöne Grills. Aber er hat auch ein schönes Zitat, und zwar auf Seite 186. Da schreibt er, und es ist ja auch wieder ganz, ganz aktuell mit dem Fall in Frankreich, mit der Ehefrau, die
Oh
unter
Gott,
Drogen gesetzt wurde. Bisschen in die Richtung geht es auch, so prophetisch vielleicht. Aber naja, eben auch keine Überraschung, was ihr passiert ist. Aber ich fürchte, dass wir in diesem Punkt, also es geht um Nein heißt Nein. Ich fürchte, dass wir an diesem Punkt alle miteinander bislang ziemlich versagen. Wir haben die Dinge zu lange schleifen lassen. Wieder und wieder wird Sexualität von Gewalt besetzt und wir erheben keinen Einspruch. Im Gegenteil, bei einer EU-Umfrage aus dem Jahr 2016, Eurobarometer zu Gewalt gegen Frauen, die unter anderem wissen wollte, ob Menschen nicht einvernehmlichen Sex in bestimmten Situationen für vertretbar halten. Also, ob Menschen Sex für vertretbar halten, der nicht einvernehmlich ist, war die Frage. In bestimmten Situationen antwortete jede vierte befragte Person mit Ja. Ja, wenn die Frau betrunken oder auf Drogen war, dann ist es
Ist ja
okay.
selber schuld.
Ja, wenn sie jemanden mit nach Hause genommen hat. Ja, wenn sie sexy angezogen war. Ja, wenn sie nachts allein unterwegs gewesen ist und ja, wenn sie in der Vergangenheit mehrere Sexualpartner hatte. Wir können Frauen und Mädchen nur dann vor Gewalt schützen, wenn wir anfangen, Jungen und Männer zu schützen. Nicht vor sich selbst. Schließlich sind sie keine Monster, die man vorsichtshalber einsperren oder an die Leine nehmen muss. Sie brauchen auch nicht in ihrer angeblichen Dauergeilheit gezähmt werden. Wir müssen sie, und das meint eben insbesondere die Jungen, vor Verletzungen schützen, die ihnen weismachen, dass es Teil ihrer Identität zu sein hat, andere und sich selbst zu verletzen. Wir müssen ihnen die Lüge ersparen, dass Männlichkeit immer auch darin zu bestehen hat, Frauen zu dominieren oder gar zu unterwerfen. Wir müssen Männlichkeit besser erzählen und besser vorleben. Nichts davon führt dazu, dass Männer verweiblichen oder plötzlich keine Lust mehr auf Sex haben. Einvernehmlichkeit ist nicht ungeil. Ein Nein ist weder unverschämt noch unzumutbar. Wenn wir endlich aufhören würden, Jungen zu einzureden, sie müssten wüssten und könnten darüber bestimmen, was Mädchen eigentlich meinen. Wenn sie etwas sagen, dann hätten sie nicht nur die Gelegenheit, besser hinzuhören, sondern könnten auch ihre eigene adressierte Sprachlosigkeit überwinden. Denn darüber können wir dann vielleicht in 10 Jahren sprechen. Was passiert mit diesen süßen Jungs, wenn die in die Pubertät kommen? Was passiert, wenn es dann immer noch TikTok gibt und diese ganze Scheiße ungefiltert in die Köpfe unserer Kinder fließt? Und das ist ja dann noch nicht Paw Patrol und es gibt zu wenig weibliche Helden oder so ein Quatsch, ja, sondern das ist dann einfach Andrew Tate, der dir sagt, wenn sie
Men
Nein
aus
sagt, dann
vier
meint sie
AfD.
eigentlich. Oder diese ganzen Sachen, die Toja, nee, wie heißt sie?
Ich weiß
Ich
nicht, wen
liebe
du
sie.
meinst. Tara.
Tara, genau.
Ja.
Die sie immer in
Tara
ihren
Witwer.
TikToks. Ja, ich liebe sie. Und die schrecklichen Videos, wenn sie so steht, dann hat sie schon zu viel Sex mit anderen Männern. Aber wenn sie
Halte
so
dich
zu
fern
dir
vor
steht,
tätowierten Frauen.
oh ja, oh, ekelhaft. Und dieses,
Genau.
das ist so Kindergarten. Das ist das, was ich mit 12 hatte. Wenn er dir in die Augen schaut, dann findet er dich gut. Wenn er dir die Hand schüttelt beim Begrüßen, dann will er dich küssen. Weißt du, kennst du noch
Du, bei
diese
uns hieß das früher,
Wenn-Dann-Listen?
was sich neckt, das liebt sich. Das wäre zum Beispiel für mich,
Oh.
wenn das irgendjemand an einer Geburtstagstafel sagen würde, da würde ich sofort natürlich wieder widerständig sein müssen. Dann hieß es immer in der Bravo, wenn du willst, dass er sich für dich interessiert, dann musst du dich mal ein bisschen rar machen. Ne, das
Oh.
heißt, du musst also immer sozusagen widersprüchliche Botschaften senden. Also das ist ja schon, das ist klar. Also du kannst nicht einfach sagen, hey, ich finde dich voll nett, vielleicht wollen wir uns ein bisschen näher kennenlernen und ein Eis essen gehen, sondern nein, das muss man alles sowieso, also schon mal sein lassen. Also ja, ich würde immer sagen, die Social Media sind natürlich sehr machtvoll. Es ist noch ein weiteres Medium. Wir sind mit Fernsehen aufgewachsen. Das war jetzt sozusagen, hat uns schon alles beigebracht, was wir wissen müssen über über Hetero-Cringe. Und jetzt kommt noch Social Media dazu. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Vor allen Dingen merke ich immer wieder auch so, wie wir darüber sprechen, ne? Ich versuche ja auch nicht alles zu verbieten, sondern natürlich zu erklären. Um es zu erklären, muss ich mich selber damit beschäftigen. Ich versuche dann bei anderen mich zu erkundigen, wie machst du das? Ich versuche natürlich sowieso auch bestimmte Prozesse schon umzubauen, ne? Dass man eben sagt, dann sucht man halt auch mal ein Jugendbuch, wo es um eine weibliche Protagonistin geht und so weiter. Und es ist so viel Arbeit und ich komme gerade schon wieder an so einen verbitterten Punkt, ja, wo ich so denke, ach, ich fühle mich auch so allein damit, ne? Also.
Und kann man denn auch Jungs, also meiner Tochter versuche ich immer zu erklären, schau mal, die Mädchen, die schon ein bisschen älter sind, die die tiefen Dekolletés schon tragen und die Klappenteile und irgendwie den Busen schon pushen und so mit 14, die spielen bei einem Spiel mit, das haben sie schon mal gesehen, aber sie kennen weder die Regeln, noch wer mitspielt, noch wie es genau geht. Aber sie versuchen mitzuspielen. Und das ist okay, aber du musst dir überlegen, ob du darauf dann schon Lust hast. Also, ob du Bock hast, bei diesem Spiel mitzuspielen, das du gar nicht kennst. Kann man das, ob man das Jungs auch so erklären kann? Also, die müssen dann so sich beweisen. Da geht es ja dann auch um Männlichkeit, und hast du sie flachgelegt und hast du sie befummeln können? Kann man denen das auch so erklären, dass sie sich dem einfach verweigern können? Gibt es dieses Narrativ überhaupt schon, dass man Jungs sagen kann, das ist ein Spiel, das ist schön, das hat aber nichts mit den Pornos zu tun, die du schon in der vierten, fünften Klasse auf dem Schulhof angeblich sehen kannst? Um was es da geht, das ist ein ganz zartes, softes Spiel. Und es ist dann so, wie du es dir wünschst, mit dem Partner, der das auch so schön findet, ja.
Ich
Das
habe
ist ein
mal
schönes
so
Spiel.
aus Spaß gesagt, so bevor sich mein Kind Pornos auf YouPorn oder wie das heißt anguckt, würde ich ihm ein Fantasy-Abo oder Cheeks-Abo bezahlen. Also ich glaube, die Pubertät ist natürlich eine Zeit, wo man auch so wenig Zugriff hat als Eltern. Es ist ja auch wichtig, dass sie sich abgrenzen. Und während in der weiblichen Sozialisierung die Gefälligkeit und die Sexiness dann in den Vordergrund kommt, kommt in der männlichen Prägung dann immer mehr auch die Frauenfeindlichkeit rein und auch als Währung. Also Mutterwitze oder ne, die alte, die Ische. Oh Gott, man spürt mir jetzt ein bisschen mein Alter an. Damals waren es eben Blondinenwitze oder ja, einfach diese ganzen frauenfeindlichen Geschichten. Frauen können nicht Auto fahren, Frauen können nicht witzig sein, Frauen können dies nicht, Frauen können das nicht. Und das gehört zu diesem Spiel, wie du sagst, ne? In dieser Währung, wie misst man sich dann auch? Wer ist hier der Coolste? Wer ist hier der Leitwolf? In dieser in diesem Eskalationspotenzial. Wie krass sind die Sprüche? Wie krass ist die Körperlichkeit? Wie gefühlsarm bin ich? Wie viel kann ich einstecken? Und wie viel kann ich austeilen? Und das Spiel zu kritisieren, würde ja wiederum diese männliche Kränkung bedeuten, ne? Also wenn ich zu meinem Sohn, also ich stelle mir das dann so vor, dass er so reinkommt, so, ey, Tag Ehrenmutter. Und ich würde dann sagen, stopp, misogyn, wollen wir hier nicht. Dann musst du halt woanders Armbrot essen, wenn du hier gerne frauenfeindlich sein möchtest oder so. Ich glaube, dann würde man das Gegenteil bewirken. Also
Ich weiß nicht,
meine
ich glaube,
Hoffnung.
bestimmte Grundregeln kann man, glaube ich, zu Hause schon einhalten, dass man sagt, ey, das ist rassistisch, das gibt's hier nicht und das ist frauenverachtend, das gibt's hier auch nicht am Tisch, ja.
Ich glaube
Da
aber,
würde
dass
ich
die
auf
auf dem
jeden Fall Grenzen
Schulhof machen
einziehen,
die ihre
aber die sagen
Witze und
trotzdem, du bist schwul. Ha. Ja, dann machen die den gleichen Scheiß. Aber ich glaube, das fängt schon grundsätzlich da an, dass man sagen kann, dass man mit ihm darüber spricht, dass es nicht in Ordnung ist, was es bedeutet. Und dass man viel reden muss angeblich zu einer Zeit, wo die nicht gerne reden wollen. Und auch da wieder schaffe ich es, meinen Mann zu meinem Verbündeten zu machen. Sollte man vielleicht statt einem Buch How to Raise a Feminist Son sowas schreiben wie How to Have Feminist Partner oder sowas to raise your kids? Also wie kann ich das Management, gibt es ein Management Summary? Hey, vielleicht haben wir eine Buchidee gerade gefunden.
Ja,
Ein
aber wir
Management
gucken immer.
Summary für Männer.
Ja.
Also Mann, mach keinen Scheiß bei der Erziehung deines Kindes. Hier sind ein paar Grundregeln.
Ja, aber
The
weil,
talk of the
Christina,
talks und
wir sind
so.
schon wieder da, dass wir uns hier als Frauen überlegen, wie können wir es den Männern jetzt möglichst einfach machen, dass sie in den Feminismus reinkommen, indem wir den Partnerinnen jetzt eine schöne Anleitung geben, was sie ihren Männern sagen müssen, damit sie dann irgendwann. Also, sorry, was Männer tun müssen, damit sie Allies sind, das ist klar. Sie müssen Männlichkeit markieren, sie müssen sich mit Flinterlebensrealitäten auseinandersetzen und sie müssen ihr eigenes Verhalten hinterfragen und ändern. Das ist klar, da brauchen wir jetzt keine Bücher mehr. Ja, das wollen einfach Männer nicht hören, nicht machen und nicht verstehen. Und ich weiß, es ist hart, es ist auch für mich hart, mich zu hinterfragen und zu ändern und meinen Habitus in Frage zu stellen. Vielleicht sogar in der Erwartung an meinen Mann, dass er sogar dominant ist. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht steckt sogar noch eine Sehnsucht dahinter, dass mein Mann mit dem Sportlehrer spricht, dass mein Mann sich aufstellt und sagt, warum ist denn das hier nicht paritätisch auf der Leseliste? Dass sogar für mich noch ein, weißt du, dieses Männlichkeitsideal darin besteht, dass ich einen Partner habe, der voranzieht und sagt, so nicht. Also da müssen wir jetzt über den Medienkonsum sprechen. Sondern ich habe einen Partner, der irgendwie immer so, ich sage, ja, da müssen wir mal gucken und ich möchte dann mal, ich möchte nicht, dass du den und den Ausdruck benutzt und dann so, ja, blöd. Also so, das, also ich habe keinen Bock mehr, irgendwie Feminismus in so einen Hundekuchen reinzupacken und dann mit Männern Fang zu spielen. Aber, und ich denke eben auch, ne, das, ich habe mir gerade so ein Szenario vorgestellt, weil das natürlich schon einwirkt, wenn ich ständig über hier meine ganzen Statistiken und Gaps und Feminismus irgendwie rede am Armbrutstisch. Das wird schon irgendwas hinterlassen. Wenn ich mir so vorstelle, Sohnemann kommt nach Hause, macht irgendeinen komischen Mutterwitz und Vater in seiner ganzen effeminisierten Power sagt dann, so nicht, Freundchen, raus. Weißt du, was ich
Großartig.
meine? Dann wieder die letzte, nee, aber diese, noch die letzte Männlichkeit noch reingepackt in ein Nicht-Gesprächsangebot. Weißt du, ich finde es nicht richtig. Ich möchte, dass man sagt, oh, sag mal, finde ich jetzt aber ein bisschen schwierig, der Begriff. So. Weißt du, was ich
Ich habe
meine?
eher
Also
die
ich möchte das
romantische
nicht über eine Autorität
Vorstellung.
machen.
Ich habe die romantische Vorstellung, dass mein Mann irgendwann mit dem Sohn über Sex redet und sagt, Schatz, und wenn du nicht möchtest, dann darfst du auch Nein sagen. Dann kannst du sagen, ich möchte nicht. Und kannst sagen, das ist nicht der richtige Moment. Und wenn du was machen möchtest, dann musst du immer fragen. Bei jedem Schritt musst du sagen, ist es okay, wenn ich das? Ist es für dich gut, wenn ich das? Was findest du denn gut? Und dieses Gespräch wünsche ich mir von meinem Mann, dass er dann so soft ist, mit ihm dieses Gespräch zu führen. Aber die Frage ist, können Männer das, wenn wir gerade eben festgestellt haben in der Männerfolge, dass Empathie jetzt nicht die größte Stärke ist? Und dann muss ich's machen?
Meinst du, ja, du hast dann Angst, dass peinlich wird, ne? Diese ganze Körperlichkeit, ja.
Naja, gut, ich meine, mit meiner Tochter bespreche ich ziemlich alles. Sie findet ziemlich alles ziemlich schrecklich. Aber wahrscheinlich ist der Weg, mit dem größer werdenden Kind nicht eben nur zu sagen, das ist ein Penis, sondern eben auch mit ihm offen über seine Masturbation zu sprechen und über
Ja,
seine
wollen die
Freundin oder
wahrscheinlich
seinen
nicht, ne?
Freund oder, aber muss er dann wohl? Also ich meine, meine
Nee.
Tochter will es auch nicht.
Ich würde es anders machen. Also meine Taktik war ja nicht, dieses Thema Aufklärung an irgendeinem Punkt in seiner Biografie zu platzieren, wo es dann schon ganz viel Aufladung gibt und total peinlich ist, irgendwelche Wörter in den Mund zu nehmen, sondern dass es immer ein Teil ist, hier Körperteile zu benennen und auch Berührung, was man mag und was man nicht mag und so. Auch bei kleinen Kindern ist das so ein Ding, wenn die sich dann so einmuscheln und dann auf einmal schön die Brustwarze verdrehen oder so, dass man dann auch sagt, du, aua, das tut mir weh. Also ich kuschel gern mit dir, aber bitte pass ein bisschen auf, ne? So, wenn es so ein constantly Thema ist, auch Konsens, dass man es dann auch schafft, dass es erstmal nicht so eine riesen Fallhöhe hat. Aber ich würde natürlich schon gucken bei Pubertierenden, dass man sagt, naja, was würdest du dir wünschen? So jetzt, also wie würdest du jetzt weiterkommen wollen? Wenn der sagt, na, weiß nicht, also mit euch will ich da nicht drüber sprechen, das ist mir super unangenehm. Vielleicht gibt es ja Literatur, vielleicht gibt es Seminare. Also ich meine, wir sind hier in Berliner Speckgürtel. Es gibt ein Joni-Seminar. Es gibt hier Lern deine Chakren kennen. Also weißt du, du kannst alles machen. Oder man berührt sich oder pipapo. Also vorausgesetzt, es sind Safe Spaces, ne? Das ist immer klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das halt auch ein bisschen outsourcen kann, dass diese Beziehungsebene dann nicht so mit reinkommt und dass man das eher über Angebote macht. Ich glaube, über Masturbation braucht man nicht sprechen mit Jungs. Also außer da kommt jetzt
Naja, außer
Scham
mit
rein.
den,
Aber ich,
außer mit
ja.
über die Taschentücher, die überall rumliegen. Ich habe schon die schlimmsten
Sollen sie
Vorstellungen, wie das
rumliegen? Sollen sie rumliegen?
immer
Ich würde das, ach, das weiß ich
wird.
nicht, ob mich das
Wollen wir
so
uns dann
stören
doch noch
würde.
mal verabreden in 10 Jahren? Oder in 9 oder
In 10 Jahren,
8?
da werden wir uns dann grämen, wie naiv wir jetzt noch gedacht
Ja.
haben.
Susi,
Ja.
hast du die alte Folge gehört?
Ja,
Wow.
genau. Waren wir blöd? Ich habe schon
Ja.
richtig Angst davor.
Vielleicht gibt
Ja.
es ganz viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade zu Hause sitzen und sich auf die Schenkel klopfen und sagen, You know nothing, Jon Snow. Dann
Ja,
schreibt uns.
Mein größter Wunsch ist einfach nur, dass sich hier doch noch ein paar Männer verirren, die sich sofort ein Buch aus deinen Shownotes schnappen. Ich würde da gern noch Kümmern und Kämpfen empfehlen von Anne Wags. Fand ich auch sehr, sehr toll. Und einfach das Gefühl haben, jetzt wollen sie aber Verantwortung übernehmen. Das wäre irgendwie so mein größter Wunsch. Weil natürlich, je mehr wir sind, desto mehr können wir dann auch diesen kulturellen Wandel irgendwie vollziehen, so, ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch schon allein an dem Punkt gut, diese Folge aufgenommen zu haben für alle Frauen da draußen, die Söhne haben und die sich die ganzen Gedanken machen, die wir uns machen. Ja, wir schicken die Jungs da raus in diese Welt. Und es ist so, wie Mareike Fallwickel sagt, wir lieben und wir reden dagegen an und geben unser Bestes und unser Ganzes, weil das sind die wertvollsten Dinge, die ich auf der Welt habe, sind meine Kinder. Und mehr kann man nicht tun und dann kann man nur noch hoffen, dass all das, was man den Kindern mitgibt, auch die ganzen Schulhofgespräche überlebt und vielleicht später auch dann
Sich
das
nochmal
der Junge.
erinnert
Ja, also
an
ich
die
meine, weißt du?
feministische Mutter.
Nein, ich glaube einfach, du kannst dich vielleicht solidarisieren mit deinen Kumpels und trotzdem im Hinterkopf wissen, dass du es vielleicht anders siehst. Ja, also ich meine, es sind komplexe Menschen und es ist nichts schwarz und weiß. Und wenn man allein das den Kindern mitgeben kann, dass sie nicht schwarz und weiß sein müssen, ich glaube, das ist vielleicht schon ein großer, großer Punkt. Also treffen wir uns nochmal in 8 Jahren, Susi, die Einladung steht jetzt.
Auf jeden Fall.
Ich danke dir
Super
sehr für das
gerne.
Gespräch. Das war
Ja, danke dir
großartig. Jetzt
auch. Ja.
kann ich meinen riesen Bücherstapel über Jungs wieder zur Seite räumen. Und wir schließen damit den Zyklus Männer, Männlichkeit und Jungs erziehen mit der zweiten Folge ab. Wer sie nicht gehört hat, es gibt noch die Folge über Männer und was wir sexy finden an feministischen Männern.
Genau, und ich beschäftige mich ja sowieso die ganze Zeit auch in meinem Podcast mit Männerfantasien und Männlichkeitsbildern und Männlichkeitskultur. Also da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal vorbeigucken.
Genau,
Dauerthema bei mir.
Susi hat in ihrem Podcast Verbitter talentlos, nämlich die Reihe Männerfantasien mit Christoph Mai vom Detox Masculinity Institute. Und deshalb warst du mir eine wunderbare Expertin zu dem Thema. Vielen, vielen Dank.
Es hat Spaß gemacht, war traurig und intensiv mit dir. Danke, meine Liebe.
Weinen und lachen, so ist es hier.
Ja.
Bis bald.
Danke, ciao.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.